Wir sind jetzt bereits schon im vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Wer liebt die Apostelgeschichte? Ich finde das doch ein spannendes Buch. Es ist diese Aufbruchstimmung, es ist es fasziniert mich, wie die ersten Christen, wie sie Jesus angebetet haben, was sie gemacht haben, wenn wir lesen von ihren Meetings, von ihren Predigten, wie sie sich verhalten haben, als das Christentum sich langsam ausbreitete. Und es ist schön zu sehen, dass sich eigentlich nichts verändert. Derselbe Gott, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, derselbe Heilige Geist, der durch die Menschen gewirkt hat, ist auch heute da. Wir sind immer noch in der Apostelgeschichte. Wir sind immer noch daran, das Königreich Gottes zu bauen. Es hat nicht aufgehört. Wir sind ein Teil von dem, was Gott macht auf der ganzen Erde. Und ich möchte für mich selbst immer wieder diese Inspiration finden, auch mich gebrauchen zu lassen vom Heiligen Geist. Und wenn ich diese Apostelgeschichte lese, Kapitel für Kapitel durchgehe, dann bin ich einfach freudig und bin motiviert und sehe, dass noch viel mehr möglich ist. Glauben wir alle, dass noch viel mehr möglich ist? Dass wir nur ein bisschen gekratzt haben an dem, was Gott eigentlich tun will. Dass noch viel mehr möglich ist. Und glauben wir, dass es durch uns, durch dich möglich ist? Man braucht keine theologische Ausbildung, man muss nicht irgendwelchen Hintergrund haben. Jeder, der zu Jesus Christus kommt, kann verändert werden. Und wir werden auch noch ein bisschen heute das sehen. Halleluja. Nun, bei allem, was Gott tut, bei allen Wundern und Zeichen, die Gott tut, wir wissen, dass auch der Feind da ist und der ist nicht einfach da und macht nichts. Wir leben in einer Welt, die zum großen Teil beherrscht wird von diesem Feind Gottes, Satan, der versucht, durch verschiedene Mittel das Königreich zu stoppen. Satan hat einen Plan, dein Leben zu zerstören, mein Leben zu zerstören. Es wird ihm nicht gelingen, aber er wird es versuchen. Und manchmal im Leben, das ist mir auch schon passiert, natürlich haben wir Kämpfe. Und ich wurde auch schon niedergeschlagen. Und das passiert uns allen. Und dann ist es wichtig für uns, dass wenn uns Menschen enttäuscht haben, wenn wir selbst uns selbst enttäuscht haben, wenn wir nicht dort angekommen sind, wo wir sein wollen, dass wir nicht aufgeben. Die Leute in der Apostelgeschichte haben nicht aufgegeben. Sie haben an der Auferstehung von Jesus Christus festgehalten und gesagt, weil er auferstanden ist, geben wir nicht auf. Und sie haben festgeglaubt, dass Jesus Christus, weil er auferstanden ist, größer als der Tod ist, größer als die Verfolgung, größer als alles, was Satan versucht, uns zwischen die Beine zu werfen, uns zum Stolpern zu bringen. Gott ist größer. Aber wir müssen uns auch, und das sagt auch der Paulus, vorbereiten. Wir müssen parat sein. Wir müssen aufmerksam bleiben in unserem Glaubensleben, dass wir nicht überrascht werden vom Feind. Und das haben auch die Apostel immer wieder gemacht, indem sie zusammengekommen sind und gebetet haben. Sie haben Gemeinschaft gehabt miteinander. Sie haben das Wort Gottes betrachtet. Sie haben es studiert, sie haben darüber gesprochen, sie haben zusammen Abendmahl, das Brot gebrochen und sie haben das Evangelium oder ihr persönliches Zeugnis weitergegeben. Das haben sie immer wieder gemacht als regelmäßige Aktivitäten. Es war nicht einfach eine Aktivität, es war ihr Lebensstil. Um das ging es für sie. Und deshalb konnte der Herr auch so viele, viele Wunder tun. Wir haben am letzten Sonntag gelesen im Kapitel 3, dass der Petrus und der Johannes einmal zum Tempel gegangen sind. Und da war ein Mann, der lahm war, seit Geburt war, er war gelähmt. Und schon über 40 Jahre war er gelähmt. Und er war dort an einem Ort in der Nähe des Tempels, um Almosen zu erhalten von den Menschen. Und Petrus und der Johannes haben ihn durch den Heiligen Geist geheilt. Ein großes Wunder. Ein Riesenwunder. Ein Mann, der gelähmt auf die Welt gekommen ist, auf einmal konnte gehen. Ein Wunder ist passiert. Derselbe Gott ist auch heute hier. Und dieser Mann ist aufgestanden, ist herumgesprungen, hat Gott gejubelt und gepriesen. Man konnte es nicht verleugnen. Es ist ein großes Wunder passiert. Und das hat natürlich dann auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Mensch, der gelähmt ist von Geburt und alle wissen, die Ärzte wissen es, alle Leute wissen es, auf einmal steht er wieder und geht herum. Das wird auch in der Schweiz, das wird auch hier in Talwil oder in Zürich oder weiß ich wo, ziemlich viel Aufmerksamkeit erregen. Weil das kann man nicht verleugnen. Nun, es war denn so, dass der Petrus und der Johannes zitiert wurden. Vor den Hohen Rat, vor den Pharisäern, den Geistlichen, den Religiösen, den Oberhäuptern des Volkes Israel. Und sie wurden befragt, was macht ihr da im Namen Jesus? Warum predigt er im Namen Jesus? Aber es war ein bisschen schwierig für sie zu argumentieren gegen das, was der Petrus und Johannes getan haben. Denn der Mann, der geheilt wurde, stand neben ihnen. Der Beweis war da, neben ihnen. Und sie kannten ihn natürlich auch. Er war lahm und jetzt ging er. War also schwierig. Trotzdem haben sie gedacht, sie müssen diese Apostel ein bisschen da in die Schranke weisen. Liebe Geschwister, lass dich von niemandem in die Schranke weisen, wenn es darum kommt, dein Glaubensleben zu leben, Jesus Christus nachzufolgen. Er kommt zuerst. Lass dir von niemandem sagen, dass du ihn nicht anbeten kannst, dass du ihn nicht preisen kannst, dass du nicht für Menschen beten kannst. Der Feind wird kommen und versuchen dir zu sagen, du bist nicht würdig, du kannst es nicht, wer hört schon auf dich? Das wird der Feind sagen. Aber Jesus steht neben dir und sagt, ich bin mit dir, ich bin für dich, ich lebe durch meinen Geist in dir. Und du kannst dieselben Dinge tun, die ich getan habe, sagt Jesus Christus zu dir heute. Der Feind kommt, aber du wirst nicht nachgeben, denn wir haben diesen Heiligen Geist, wir haben Jesus in unserem Leben. Und sie haben ihnen dann verboten, im Namen Jesus zu predigen. Und da hat der Petrus Folgendes gesagt, im Apostelgeschichte 4, 10 bis 12. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. So, also da war der Petrus und der Johannes. Und das waren zwei einfache Männer, Fischermänner. Und sie waren nicht gebildet, aber doch waren sie erfüllt vom Geist Gottes. Und der Petrus hat gesagt, es geschah, in welchem Namen? Es geschah im Namen Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ, in der Kraft seines Namens, steht dieser Mann hier gesund vor euch. Das war eine Ansage. Halleluja. Er hat klar und deutlich gesprochen, hat gesagt, dieser Mann steht hier, weil Christus ihn geheilt hat. Den, der ihr gekreuzigt habt, ist auferstanden und hat diesen Mann geheilt. Und ich denke, es ist wichtig auch für uns zu glauben, zu bekennen, dass Gott derselbe ist. Wisst ihr, es hat mich immer verwundert, dass die Pharisäer, nachdem sie diese Wunder gesehen haben, offensichtliche Wunder, man konnte es nicht verleugnen. Auch dieser Mann war da. Trotzdem wollten sie Jesus Christus nicht annehmen. Trotzdem haben viele von ihnen Jesus abgelehnt. Sie glaubten nicht, dass Jesus der Messias ist. Der gesandte Retter. Sie haben ihn abgelehnt. Und ich kann euch sagen, obwohl eine außergewöhnliche Heilung wie diese viel Aufsehen erregt, ist das nicht der Grund, warum die Menschen glauben. Der Grund, warum das Menschen glauben, ist, weil sie das Wort Gottes hören und bereitwillig annehmen. Und das verändert das Leben. Das Spektakuläre ist zwar wunderschön, ich bete, dass noch viel mehr von dem passiert. Aber mir ist es auch bewusst, dass selbst wenn der Beweis neben mir steht, es Menschen gibt, die es ablehnen werden. Werde nicht frustriert wegen dem. Mach einfach weiter. Es geht nicht darum, dass die Menschen uns annehmen oder uns ablehnen. Es geht um Jesus Christus. Er ist unser Herr. Es geht um ihn. Und ja, als dieses Wunder natürlich passierte, wir sehen, Jesus ist dieser wunderbare Heiler, kamen viele Menschen in die Gemeinde. Die Gemeinde wuchs. Das heißt dann an einem anderen Ort ungefähr 5000 Menschen, Männer waren in der Gemeinde. Es war eine Mega-Church, eine Riesengemeinde mit verschiedenen Standorten. Das hat man heute vielleicht entdeckt. Eine große Gemeinde hat verschiedene Standorte. Nun, ihre Standorte waren die Häuser der Gläubigen. Sie sind zusammengekommen, sie haben dort Gott angebetet. Es war eine Riesengemeinde. Aber auch viele von denen sind dann später einmal wieder abgefallen. Als Verfolgung gekommen ist, als der Widerstand gekommen ist, als der Feind sie angegriffen hat, sind sie wieder zurückgegangen in die Welt. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir nicht unbedingt auf das Spektakuläre warten müssen. Wenn es passiert, dann finde ich das wunderschön. Aber wir müssen treu sein in den kleinen Dingen. Treu bleiben, dem Herrn dienen, auch wenn wir nicht diese großen Wunder sehen, die damals passiert sind. Ich denke, die passieren auch immer wieder. Und wenn Gott uns diese Möglichkeit gibt, solche Wunder zu sehen, dann bin ich ihm sehr dankbar. Aber das ist für mich nicht das Entscheidendste. Das Entscheidendste für mich ist, Jesus Christus, ihn zu dienen, ihn anzubeten. Jesus ist der Heiler. Und dann lesen wir im Vers 11. Ja, das ist der Stein, der von euch Fachleuten oder Experten als unbrauchbar verworfen wurde. Jesus war für sie unbrauchbar. Die Experten haben das so gesagt. Der nun zum Eckstein geworden ist. Wisst ihr was? Die Experten haben nicht immer recht. Es gibt viele Experten, sogenannte Experten, die sagen dieses und jenes. Nur weil jemand sagt, er sei ein Wissenschaftler und hat das und das entdeckt. Ich lese fast jeden Tag irgendwelche Berichte von Wissenschaftlern, die dies und jenes gesagt haben. Die Experten haben gesprochen, es muss so sein. Und dann entdeckt man nur ein paar Jahre später, alles war Unsinn. Stimmt nicht. Die Experten haben vielmals nicht recht. Und vor allem in diesem Fall hatten sie nicht recht. Der nun zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müsst ihr gerettet werden. Wer von euch hat schon Reden gehört von Menschen, die irgendeinen Preis gewonnen haben? Vielleicht einen Oscar oder irgendeinen anderen Preis. Swiss Music Awards und ja, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das interessiert mich auch nicht so. Aber es gibt viele, viele Verleihungen, Preisverleihungen. Und die Menschen danken dann irgendjemandem. Ich danke meiner Frau, dem Produzenten, dem Direktor, den anderen Schauspielern und weiß ich was. Ich danke meinem Gott, sagt man auch noch gerne. Aber was hört man praktisch nie? Ich danke Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der von den Toten auferstanden ist, der mich gerettet hat. Ich danke ihm, Jesus Christus. Hört man praktisch nie. Warum eigentlich nicht? Es ist nicht schwierig, über Gott zu sprechen. Alle tun das. Man kann um die ganze Welt reisen und alle sprechen irgendwie über einen Gott oder Götter oder weiß ich was. Aber wer spricht über Jesus? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns zu Jesus stellen. Er ist der einzige Name. Wir danken Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er hat mein Leben gerettet und verändert. Und er kann auch dein Leben retten und verändern. Das würde ich sagen. Halleluja. Und die Bibel sagt, dass dieser Stein, der verworfen wurde, zum Eckstein geworden ist. Was ist ein Eckstein? In einem Haus, früher, als man ein Haus gebaut hat, hat man einen Stein gelegt, der Eckstein, und an diesem Haus wurde alles andere ausgerichtet. Man hat dann so das Fundament gebaut, aber dieser Eckstein war sehr, sehr wichtig. Es ist der wichtigste Stein im Haus. Und Jesus Christus ist dieser Eckstein für uns. Für die einen ist Jesus ein Stolperstein. Und für uns ist es das Fundament. Für uns ist er der Eckstein. Halleluja. Und er sagt klar, es gibt keinen anderen Namen. Nicht irgendjemand, nicht irgendein religiöser, eine religiöse Person aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart. Es gibt keinen Namen, nur der Name Jesus. In ihm ist Errettung. Was heißt das, Errettung? Das heißt, meine Sünden sind vergeben. Ich wurde wiedergeboren. Ich habe den Heiligen Geist bekommen. Und wenn ich diese Erde verlasse, werde ich bei ihm sein für alle Ewigkeit. Das heißt Errettung. Errettung heißt freigekauft. Das Bild, das auch gegeben wird, ist das von einer Sklaverei. Ein Sklave wurde angeboten und jemand ist gekommen und hat diesen Sklaven gekauft, freigekauft, den Preis dafür bezahlt. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir waren Gefangene. Der Tod und die Angst und Satan herrschten über uns. Aber Jesus ist gekommen und hat einen Preis dafür bezahlt, hat uns freigekauft. Wir gehören jetzt ihm. Halleluja. Und er ist ein guter Herr. Er sorgt sich um uns. Er hat uns nicht nur freigekauft, er hat uns dann gerade noch adoptiert. Jetzt sind wir nicht mehr einfach freigekauft, wir sind auch noch Kinder, Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes. Halleluja. Jesus ist so gut. Ist Jesus dein Eckstein? Ist Jesus der Grund, warum du da bist, das Fundament deines Lebens? Jesus Christus. Dann lesen wir im Vers 13. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates. Nachdem sie da Petrus gehört haben, etwas zu sagen, sagt, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Peter und Johannes sich verteidigen. Denn es waren offensichtlich einfache Leute. Keine Gelehrten. Wie konnten sie nur so sprechen? Sie wussten auch, dass die beiden zusammen mit Jesus gewesen waren. Das ist der Schlüssel. Mit Jesus zusammen zu sein. Sie haben mit Jesus Zeit verbracht. Jesus verändert unser Leben. In seiner Gegenwart wird unser Leben anders. Er hilft uns, dass wir uns verändern. Ich habe schon viele Bücher gelesen über psychologische Veränderung des Menschen. Ich will diese Eigenschaft oder ich will erfolgreich sein. Es gibt Seminare, da muss man Tausende von Franken bezahlen, um einen irgendwelchen Erfolgsreferenten zu hören. Und der sagt mir dann, wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich reich werden, erfolgreich sein? Es gibt viele von diesen Seminaren, sind sehr, sehr teuer. Aber das Problem ist, die Menschen verändern sich wirklich nicht. Ohne Bezahlung kannst du zum Experten gehen des Lebens, der dich erschaffen hat. Er verändert dich, er hilft dir, er steht dir bei, er zeigt dir den richtigen Weg. Nicht, was die Welt denkt, ist Erfolg, sondern was er denkt, ist Erfolg. Und das ist das Maßgebende. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, verändert sich unser Leben. Die Pharisäer waren beeindruckt von der Rede des Petrus und des Johannes. Und sie haben erkannt, diese waren mit Jesus. Ich möchte dich ermutigen und mich auch, uns alle, Zeit mit Jesus Christus zu verbringen. In deinem persönlichen Leben, in deinem Gebet, einfach ihm zuzuhören, sein Wort zu lesen, es auszusprechen, Zeit mit Jesus zu verbringen und dein Leben wird sich verändern. Was sich verändern, ist zum Beispiel deine Prioritäten. Was ist wichtig für dich? Was ist wirklich wichtig für dich? Ist es wichtig, dass alle meine Wünsche erfüllt werden? Nein, für mich ist das schon lange nicht mehr wichtig. Was ist wichtig für mich? Für mich ist wichtig, dass ich das, was ich tue, Gott ehrt. Dass sein Name, der Name Jesus, geehrt wird durch das, was ich tue. Das ist wichtig für mich. Und ich hoffe, dass wir alle das sagen können. Das ist unsere Priorität, Christus nachzufolgen, ihn zu ehren und nicht unsere eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern ihn zu verehren, ihm nachzufolgen. Dann heißt es im Vers 19 bis 20, doch Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Die Pharisäer haben gesagt, also trotzdem dieses Wunders, das neben ihnen stand, trotzdem dürft ihr Jesus nicht mehr verkündigen. Einfach so, willkürlich. Ich denke da an, ich sage besser nichts. Und da haben der Petrus und der Johannes gesagt, entscheidet selbst, ob es für Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Ja, der Paulus sagt, wir sollen uns auch einer Regierung unterordnen und wir sollen uns einfügen in eine Gesellschaft und die Gesetze, die es gibt, halten. Aber es gibt Gesetze, die über dem sind. Das ist Gottes Gesetz. Das kommt zuerst. Wenn, was die Menschen sagen, dazu führt, dass ich meinen Glauben biegen muss, dass ich das Wort Gottes, dass ich dem Wort Gottes nicht mehr folgen kann, dass ich es nicht mehr aussprechen kann, wenn das Gesetz ist, dann gehorchen wir dem Gesetz Gottes. Liebe Geschwister, das wird auch in der Schweiz passieren. Ist jetzt schon zum Teil da, wo die Regierungen auf der Welt sagen, das kann man nicht tun, das kann man nicht tun, das kann man nicht tun. Ich habe ein Video gesehen von einer jungen Engländerin, die war in der Nähe einer Abtreibungsklinik und sie hat nichts gesagt, sie hatte kein Zeichen, sie war ruhig, sie war nicht verrückt angezogen, ganz normal, eine kleine Person war dort auf der anderen Seite der Straße und sie war einfach dort gestanden, hat nichts gemacht. Und dann hat das diese Leute von dieser Abtreibungsklinik gestört und sie haben die Polizei gerufen und die ist dann gekommen und haben sie gefragt, was machen Sie hier? Und dann sagte sie, ich bete nur. Sie hat nicht laut gebetet. Sie hat nur in ihrem Herzen gebetet. Und das sagt der Polizist oder die Polizistin, das dürfen Sie nicht. Sie stören die Leute dort. Und sie wurde verhaftet und sie musste weggehen, wegen ihren Gedanken, wegen eines einfachen Gebets. Aber wenn wir in Zürich gewisse Paraden haben, da geht alles. Aber beten darf man nicht mehr. Ich denke, es kommt eine Zeit auf uns, wo wir uns entscheiden müssen, wem wir gehorchen. Gott, seinem Wort oder der Welt. Und da müssen wir Flagge ziehen. Wir müssen uns zu Jesus Christus bekennen. Das hat vielleicht Konsequenzen, aber so soll es sein. Denn wir werden Rechenschaft ablegen vor dem Herrn, der die Himmel und Erde erschaffen hat. Und ich möchte einfach ermutigen, bei allem, was wir tun, bitten wir doch den Heiligen Geist, uns Kraft und Weisheit zu geben. Kraft und Weisheit zu geben, seinen Namen zu ehren. Nicht nachzugeben, was die Welt will, sondern das tun, was Gott will von uns. Halleluja. Er sagt, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Wenn du etwas erlebt hast, kannst du es nicht verschweigen. Wenn wir in die Ferien gehen, und dann kommen wir wieder zurück nach den Ferien, dann sprechen wir miteinander und sagen, was hast du so gemacht in deinen Ferien? Und jeder erzählt von seinen Ferien, ich habe das erlebt, ich bin dort gewesen, ich habe das gesehen und diese Berge waren wunderschön und das Abendrot auf dem Meer war super schön. Und wir sprechen gerne von unseren Ferien und sind begeistert von dem, was wir gesehen haben. Wir können nicht aufhören, darüber zu sprechen. Und wenn jemand von seinen Ferien erzählt, warten wir nur auf eine Gelegenheit, eine kleine Pause und dann springen wir wieder hinein in diese Pause. Aber ich habe das gesehen und so weiter. Kennt ihr das? Wir sprechen gerne über die Dinge, die wir erlebt und gesehen haben, die Dinge, die uns wichtig sind. Und die Bibel sagt, das, was im Herz ist, das wird auch überfließen durch deinen Mund. Wenn Jesus Christus in unserem Herz ist, wenn er für uns das Wichtigste ist, wenn wir gesehen haben, wie er unser Leben verändert hat, Wenn wir erlebt haben, wie gut und wie barmherzig der Herr ist in unserem Leben, können wir nicht anders, als darüber zu sprechen. Die Menschen wollen dich in irgendwelche Streitdiskussionen involvieren, in Debatten. Wir müssen nicht debattieren. Erzähl einfach von dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist genug. Und das ist eine Kraft, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dann durch dich wirkt. Nicht mit cleverer Debatte, sondern mit der Einfachheit des Evangeliums. Halleluja. Jesus ist die höchste Autorität. Nicht die Welt, nicht die Regierungen. Die haben ihren Zweck. Das System einer Regierung, der Ordnung, wurde von Gott eingesetzt. Aber es ist nicht über Gott. Der Herr kommt zuerst. Und dann lesen wir zum Schluss Vers 30 und 31. Sie wurden dann freigelassen, sind zusammengekommen mit den Brüdern und Schwestern, haben dann gebetet und sie haben Folgendes gebetet. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Und als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Halleluja. Ja, sie haben sich nicht beeindrucken lassen von den Verboten der Welt. Sie haben gesagt, wir werden weiterhin das Evangelium verkünden. Weiterhin das von dem erzählen, was der Herr uns ins Herz gegeben hat. Und auch wir wollen weitermachen, liebe Geschwister, wollen weiter das Evangelium verkünden. An den Orten, in euren Familien, in eurer Nachbarschaft, wo ihr arbeitet. Wenn Gott euch eine Möglichkeit gibt, ein Zeugnis zu geben, gibt dieses Zeugnis. Halleluja. Denn das Zeugnis ist vielleicht genau das, was sie brauchen, um das ewige Leben zu erlangen. Halleluja. Beten wir doch weiterhin, dass der Herr auch in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unseren Familien große Zeichen und Wunder tut. Aber auch die kleinen Dinge, die er tut, auch die wollen wir sehen. Auch die kleinen Dinge, für die sind wir dankbar. Geben wir nicht auf und vertrauen wir dem Herrn, dass er weitermacht mit uns. Amen. Amen. Preist den Herrn.